Noch keine 100 Tage sind vergangen seit der Amtsübernahme und schon ist klar, die zweite Präsidentschaft Donald Trumps wird die globale Ordnung politisch und wirtschaftlich erschüttern und auch innenpolitisch sind die Folgen unübersehbar. Die Trump-Administration führt einen erbitterten Kulturkampf gegen Frauenrechte, Minderheitenschutz, Einwanderung und kritische Medien. Selbst die Wissenschaft ist in die Ziellinie geraten. In einer Art konservativem Putsch versucht der 47. US-Präsident, die Macht der Exekutive bis über die Grenzen des verfassungsmäßig Zulässigen auszudehnen, die Gewaltenteilung auszuhebeln. Wird die schon zuvor geschwächte amerikanische Demokratie diesen Frontalangriff überstehen? Werden Gerichte die Flut der präsidialen Erlasse stoppen können? Bewegen sich die USA auf eine Art Faschismus zu? Droht am Ende der vierjährigen Amtszeit gar ein Bürgerkrieg? Vielleicht ist es gerade die verstaubte amerikanische Verfassung aus dem 18. Jahrhundert, die am Ende das Überleben des demokratischen Systems ermöglichen wird.
Diese eigenartige Republik, die ja selbst aus einer konservativen Revolution des 18. Jahrhunderts hervorgegangen ist, in der einem bestehenden frühkapitalistischen Wirtschaftssystem eine politische Ordnung angepasst wurde, also ganz anders als in den Revolutionen in Europa kurz danach, hat schon viel überstanden, was man ihr nicht zugetraut hat, unter anderem ja den Bürgerkrieg im 19. Jahrhundert. Aber ich glaube schon, dass hier eine Dimension von Disruption vorliegt, die auch innerhalb des Horizonts des amerikanisch Möglichen neu ist. Diese Mischung aus libertär autokratischer Herrschaft knüpft zwar teilweise an bekannte Mentalitätsmotive amerikanischer Politik sehr stark an, also an den Isolationismus unter anderem, aber das alles passt nicht zusammen. Es bleibt ein Eindruck, der paradox ist. Man guckt wie so in eine Spiegelwolke von Glasscherben, die unterschiedlich schillern, die sehr gefährlich wirkt, die auch sehr gefährlich ist, deren Zerstörungsgrad und Energie enorm ist. Wenn man die Geschwindigkeit ansieht, mit der hier das Verfassungssystem geschliffen wird, ich glaube, dass es trotz allem in diesem merkwürdigen Verfassungssystem, das hochgradig defizitär ist und aus meiner Sicht auch von Anfang an immer war, aufgrund dieses eigenartig petrifizierten Charakters. Wir haben eine Kernverfassung des späten 18. Jahrhunderts, der Spätaufklärung vor uns, die dann ganz, ganz vorsichtig ergänzt worden ist in bestimmten Bereichen. Aber einen echten Prozess der Verfassungsrevision haben wir in den USA nie gesehen. Vielleicht ist das aber auch genau ein Grund für die sonderbare und für Europäer schwer vorstellbare Resilienz dieses Systems. Es ist so diffus und so merkwürdig, dass es an bestimmten Ecken Resilienzen geben könnte, die diesen Prozess irgendwann doch entschleunigen. Ob das wirklich dazu führt, dass die Republik, wie wir sie kennen, erhalten bleibt, kann ich nicht sagen. Dass die Rolle, die Weltmachtrolle der USA sich definitiv verändern wird, das glaube ich auf jeden Fall.
Der Zeithistoriker und Amerikakenner Rolf-Ulrich Kunze forscht am Karlsruher Institut für Technologie. 2023 ist sein Buch zur Bedeutung der Politikgeschichte mit dem Untertitel Rekonstruktion des Politischen erschienen. Tatsächlich ist mit den allgegenwärtigen Kriegen und dem Geschehen in den USA die Politik in ihrer rohesten Form zurück auf der internationalen Bühne. Keine Rede mehr vom angeblichen Ende der Geschichte. Will man die Dimensionen der wirkenden zerstörerischen Kräfte verstehen, ist eine historische Einordnung wichtiger denn je. Schon 1997 beschrieb der Politikwissenschaftler Klaus Leggevi das Paradox des politischen Systems der Vereinigten Staaten als konservative Revolution, die durchaus in einen Faschismus amerikanischer Prägung münden könne.
Ich habe dieses Buch 1997 rezensiert, freundlich, aber ich habe das Ausmaß der Bedeutung dieser Prognose weder zeitgeschichtlich noch damals tagesaktuell richtig eingeordnet. Wir haben auf der einen Seite die tiefen Traditionen gesellschaftlicher Konflikte in einer von John Steinbeck ja so benannten paradoxen Gesellschaft, die die Mutter aller modernen Einwanderungsgesellschaften ist, aber zugleich die Mutter aller fremdenfeindlichen Gesellschaften, die auf der einen Seite Individualität und Individualismus in radikaler Weise ermöglicht, als Individual Pursuit of Happiness, was wir so in der europäischen Tradition, erst recht Verfassungstradition, überhaupt nicht kennen. Und auf der anderen Seite eben durch rigide Formen der Sozialkontrolle, unter anderem über die Evangelikalen, eben dafür sorgt, dass genau das in Frage gestellt wird. Und da ließen sich viele Beispiele finden. Auf der einen Seite eben Prohibition, auf der anderen Seite erste moderne Massenkonsumgesellschaft in den 1920er Jahren. Das ist in der Tat, wie Starnberg sagt, paradox. Und unsere europäische Sicht darauf ist in gewisser Weise anders politisch als die amerikanische, weil wir uns vorstellen, dass sich dies nach einem Rechts-Links-Schema verteilt, einer rechten Gefährdung der Republik. Versucht man näher hinzusehen und berücksichtigt auch einige irritierende amerikanische zeitgeschichtliche Befunde, die es schon seit den 1950er Jahren dazu gibt, kann man lernen, dass sich das offensichtlich anders verhält, als wir das gewohnt sind und dass es auch auf der ja nicht linken, aber progressiven und progressivistischen Seite der Demokraten eben auch genau solche isolationistischen, prohibitionistischen, kulturkämpferischen Züge immer gegeben hat, sodass dieses politische Spiel, auf das wir fasziniert gucken, das sich dann besonders deutlich manifestiert in der Präsidentschaftswahl, gewissermaßen nur die Oberfläche einer insgesamt paradox verteilten Gesellschaft ist. Auch unter demokratischen Präsidenten wie Lyndon B. Johnson zum Beispiel, in seinem nicht zufällig Great Society heißenden einzigen Sozialreformprojekt des 20. Jahrhunderts, spielen auch genau diese typischen Mentalitätsmotive der Auserwähltheit, der Singularität eine Rolle. Übrigens bei dem Texaner Johnson mit Händen greifbarer Alltagsrassismus, der in der damaligen Zeit noch nicht so thematisiert wurde. Also man sieht, ich nenne es immer das Magnum PI-Bild der amerikanischen Gesellschaft nach dieser Serie der 1980er Jahre mit Tom Selleck, eben der Strahlemann, der Gute, mit dem man sich gerne identifiziert, der alle positiven Werte der amerikanischen Verfassungsordnung, auch das Eintreten für die Ethik repräsentiert, das ist leider graustufiger in der historischen Realität. Und wir Europäer haben uns eben aus bestimmten Gründen durch die enge atlantische Partnerschaft seit den späten 1940er Jahren daran gewöhnt, ein bestimmtes Amerika-Bild vor uns herzutragen, das möglicherweise nicht differenziert genug ist.
Die Anhänger Trumps vereint ein apokalyptisches Bild ihres Landes. Vor allem im Mittleren Westen hat die Globalisierung zum Kahlschlag der Deindustrialisierung geführt. Wer die Autobiografie des Vizepräsidenten J.D. Vance liest, wird mit dem Elend eines Drittweltlandes konfrontiert. Arbeitslosigkeit, hungernde Kinder, soziale Verwahrlosung, Drogensucht, zerbröselnde Mittelklasse.
Sie beschreibt einen wesentlichen ökonomischen Teil einer Realität, die sich seit den 1960er Jahren aufgebaut hat, mit gravierenden politischen Konsequenzen. Ja, es gibt diese ökonomische Spaltung der amerikanischen Gesellschaft seit einer langen Zeit. Und es gibt aber mentalitätsgeschichtlich auf der anderen Seite eine zutiefst amerikanische populistische Antwort darauf, dass eben diejenigen, die am meisten vom Sozialabstieg persönlich betroffen sind, besonders gut eingefangen werden können durch populistische, xenophobische Ableitungen und autoritäre Angebote. Dem stand in der Vergangenheit entgegen, dass es immer neue Wellen von Migration gab und von Menschen, die eine hochaktive Rolle in der Weiterentwicklung dieser Gesellschaft gespielt haben. Also der Motor der Weiterentwicklung war die Migration. Deswegen hat man ja auch zu Recht beobachtet, die South Korean Americans waren seit den 80er Jahren im Grunde genommen die German Americans dieser Zeit. Also eine bestimmte soziale Rolle, einer hohen Integrationsbereitschaft, einer großen Leistungsbereitschaft, starken Identifikationsbereitschaft hat dafür gesorgt, dass die bestehenden xenophobischen Effekte nicht verschwanden, aber dass ihnen sozusagen ein positives Identifikationsmodell gegenüberstand. Wenn aber in bestimmten Teilen des Landes eine so weitgehende sozioökonomische Spaltung eintritt, dass dieser Mechanismus gewissermaßen umgekehrt wird, er wirkt nicht mehr integrativ, er hält diese Gesellschaft nicht mehr zusammen, sondern er wird von den Rechtspopulisten und Extremisten und Rechtsradikalen genutzt, um nur noch zu spalten und nur noch Disruption zu betreiben in Verbindung mit libertären Fantasien, dann tritt etwas ein oder kann etwas eintreten, was wir heute erleben. Einfach gesagt, der Motor der gesellschaftlichen Entwicklung in den USA ist stillgelegt und diejenigen, die dann von den gegebenen ökonomischen Veränderungen profitieren, eines Verschwindens der Mittelschicht, einer Entstehung einer Oligarchenkaste von Billionären, die man sich so in den 80er Jahren noch gar nicht vorstellen konnte, Diejenigen, die davon am meisten profitieren, sind die Leute der Heritage Foundation und im direkten mafiosen Umfeld von Trump.
Die nationalistisch-konservative Denkfabrik der Heritage Foundation hatte bereits während des Wahlkampfs mit dem Projekt 2025 einen umfangreichen Plan zur Demontage der Gewaltenteilung vorgelegt. Diesem scheint die Trump-Präsidentschaft in weiten Teilen mit ihrem Diskurs von der Revolution und dem Kampf gegen den angeblich aufgeblähten Beamtenstaat zu folgen. Der Immobilienmilliardär Trump gefällt sich in der Rolle eines Rächers der Verlierer der Globalisierung gegen die politischen Eliten in Washington, während er zugleich Steuern für die Reichen abschaffen will. Der US-Historiker Thomas Frank nennt das einen Fake-Populismus. Man redet von den Arbeitern und arbeitet für die Reichen.
Richtig ist, worauf der Kollege ja auch hinweist, dass die Sortierung der politischen Richtungen, die hier erfolgt, für uns zunächst einmal schwierig einzuordnen ist, weil wir ja eigentlich seit dem Ende des Ersten Kalten Krieges und seit dem Eintritt ins 21. Jahrhundert mit Paul Kennedy und anderen darüber reden, dass die alte Rechts-Links-Zuordnung, die wir aus eigentlich dem 19. Jahrhundert übernommen haben und weiterentwickelt haben, jetzt endgültig nicht mehr funktioniert. Das haben wir lange gesagt, haben verschiedene Beispiele angeführt, aber jetzt ist es wirklich auch im Weißen Haus angekommen, dass wir eine neue Form von Politikstil haben, bei dem es mir auch schwerfällt, die üblichen Etiketten zu verwenden. Es hat Elemente, die man als faschistisch bezeichnen kann. Auf der anderen Seite fehlen aber eben auch wesentliche Strukturmerkmale, die ich dann aus der Perspektive des 20. Jahrhunderts erwarten würde, als eine kohärente Ideologie zum Beispiel. Die haben wir nicht. Wir haben kein tatsächlich erkennbares Bild eines neuen Menschen, das da konstruiert wird. Eher im Gegenteil. Auf dieser Ebene liegt dann eine libertäre Gleichgültigkeit dem gegenüber, wie Menschen leben, wenn sie das Geld haben, zu leben, wie sie eben leben wollen und sich alle für sie wünschenswerten Dienstleistungen kaufen können, im Unterschied zur Mehrheit, die das eben nicht mehr kann. Das heißt, der Begriff, wenn wir dabei mal bleiben, des Faschistischen, reduziert sich im Grunde genommen wiederum auf den psychologischen und emotionalen Aspekt, die autoritäre Persönlichkeit. Ich denke, kein vernünftiger Mensch wird bestreiten, dass das eine offensichtliche Rolle spielt in der Art, wie hier Politik gemacht wird. Aber dieses klassische Bild hochideologischer Bewegungen, die Gesellschaften formieren und auch uniformieren, das ist ja genau das, was wir nicht erleben. Dem steht ja eben dieser libertäre Approach auch weitgehend entgegen.
Ermöglicht wurde der Pseudopopulismus der Trumpisten durch das, was Historiker wie Thomas Frank den Verrat der Demokraten an ihrer Stammwählerschaft nennen. Spätestens mit der Präsidentschaft Clintons habe sich die Demokratische Partei von den Blue-Collar-Arbeitern ab und der Creative Class, den gut ausgebildeten Selbstständigen, zugewandt.
Es gibt einen heute völlig vergessenen Politikwissenschaftler, Richard Hofstadter, in den 40er und 50er Jahren, der schon damals prognostiziert hat, dass die Demokraten, immerhin wir reden noch über die späte Zeit von FDR und die ersten Jahre von Truman, ein Problem bekommen wird aufgrund des sozialen Wandels. Er sagt noch im laufenden Zweiten Weltkrieg, wenn der mal vorbei ist und wenn diese Hochindustrialisierung für die Kriegsmobilisierung bei gleichzeitiger konsumgesellschaftlicher Wachstumsentwicklung sich mal verändert, dann haben die Demokraten ein Problem, weil eine ihrer Hauptwählerschichten wegbricht. Und das war in der Prognose nur ein Teil des Problems der Demokraten. Das kam dann noch von einer anderen Seite, die Hofstadter gar nicht erwartet hatte, nämlich das Verschwinden der Dixiecrats in den amerikanischen Südstaaten, also von Demokraten, unter anderem in Texas. Das beste Beispiel ist Lyndon B. Johnson als Texaner, die eine Stammwählerschaft hatten, die in ihrer thematisch-inhaltlichen Ausrichtung aber typisch südstaatlich und zum Teil offen rassistisch war. Das kippte in den 70er Jahren aus allen möglichen Gründen. Die sozioökonomischen sind da im Hintergrund wesentlich, aber nicht alleine. Wir sehen da auch schon erste Elemente eines echten konservativen Kulturkampfs in der Allianz mit den Evangelikalen im Bible Belt. Im Ergebnis führt das dazu, dass ein großer Teil der ehemaligen südstaatlichen Stammwählerschaft der Demokraten wegbricht. Diese Bundesstaaten werden vor allen Dingen bei den Kongresswahlen sogar noch deutlicher, also bei den Präsidentschaftswahlen, nicht mehr demokratisch. Und jetzt haben natürlich die Demokraten ein echtes Rechenproblem. Sie verlieren einen wesentlichen Teil ihrer sicheren Bänke und auf der anderen Seite verlieren sie sozioökonomisch gesprochen eine wesentliche Trägerschicht. Und dadurch entsteht genau dieses Phänomen, dass wir an der Ostküste und an der Westküste und einige Zeit, also als Leggewieser ein Buch schrieb 1997, eben immer noch an den großen Seen, wie man damals sagt, an der Grenze zu Kanada, eben demokratische Stammwähler hat. Und mittlerweile ist das eben nicht mehr so. Und ja, das kann man interpretieren als Verrat an einer bestimmten Trägerschicht und auch an ihren Belangen, aber auf der anderen Seite ist es eben auch ein Ausdruck von sozialem Wandel in der amerikanischen Gesellschaft, von dem die Republikaner, wie sie sich entwickelt haben, weitaus mehr profitieren konnten als die Demokraten, die eben gezwungen waren, dem Agenda-Setting der republikanischen Partei immer hinterherzulaufen. Das ist ja genau das, was an der Clinton-Ära auch so kritisiert worden ist, dass er im Grunde genommen lauter konservative, neokonservative Themen der damaligen Zeit übernommen hat und in weichgespülterer Form dann demokratisch zur Wahl gestellt hat. Mit relativ gutem Erfolg, aber im Grunde genommen, Leggewies Interpretation, dadurch eigentlich die Relevanz der konservativen Revolution bestätigt hat und sie auf diese Weise mit ermöglicht hat. Da kommt ja eben dann auch dieser emotionale Vorwurf des Verrats her. Dann kommen andere Gruppen dazu, wie die verschiedenen von uns ja manchmal so bezeichneten Minderheiten, auch ein merkwürdiges Wort, dass man große Bevölkerungsteile manchmal als Minderheit bezeichnet, was sie tatsächlich dann ja eben schon kulturell auch nicht mehr sind. Aber auch bei denen gibt es Differenzierungsentwicklungen, in deren Folge man sehen konnte, dass gar nicht so wenige von denen dann auf einmal auch republikanisch wählen. Und auf jeden Fall, wenn nicht für den Kongress, dann doch jetzt bei der letzten Wahl so deutlich für Trump, wie viele kritische Beobachter es nicht erwartet haben.
Für den Zeithistoriker Ralf-Ulrich Kunze ist die jetzt offen zutage tretende Allianz der Tech-Milliardäre wie Elon Musk, Peter Thiel, Mark Zuckerberg oder Jeff Bezos mit dem ultranationalistischen Trumpismus höchst gefährlich. Unbeschränkte finanzielle Mittel und das Know-how der Algorithmen in Sachen Meinungs- und Verhaltenssteuerung werden in den Dienst einer radikalen Zerstörung politischer Institutionen gestellt.
Es ist totalitär. In der Krassheit dieser Vision, im Hinblick auf das, was dann von Staat und Staatlichkeit noch übrig bleiben kann. Denn mittlerweile wird es ja von Musk auch exekutiert. Es bedeutet das komplette Ende von Staatlichkeit, so wie es sich Reagan mit dem Satz, mit dem berühmten Satz vom Government eben wahrscheinlich auch noch gar nicht hätte vorstellen können. Also dies hat eine Dynamik und eine Radikalität und mittlerweile auch eine mediale Unmittelbarkeit, weil das ja alles nicht mehr in kleinen Räumen von Experten stattfindet, sondern eben auch eine Massenanhängerschaft erzeugen kann, dass hier zum ersten Mal in der Geschichte der Neuzeit sich wirklich die Frage stellt, welche Zukunft der Staat hat. Das ist eine neue Dimension. Wir haben auf der einen Seite totalitäre Bedürfnisse, die in dieser Form kein historisches Vorbild haben, weil der Begriff des Totalitarismus da eben auch nicht passt. Deswegen spricht sie ja eben auch offener politikwissenschaftlich von Autokratie, weil wir bei totalitär dann eben gleich diese Parteiarmeen sehen und eben diese Ideologie vom neuen Menschen erwarten, die auf der anderen Seite dann eben bei dem gerade, was Thiel so äußert, durchaus vorkommt, aber in einer ganz anderen Weise. Es setzt eben an einer vollkommen anderen politischen Stelle im System an. Und das Interessante ist, dass wir jetzt an einem soziokulturellen Punkt angekommen zu sein scheinen, in dem das auch wählbar wird. Das war ja das Problem dieser Leute noch in den 1990er Jahren, dass sie zwar die Technologien dafür hatten, die auch sehr gut verkaufen konnten, die hatten also ja auch schon Massenabsatz. Damit sind sie ja eben auch das geworden, was sie sind, nämlich Billionäre. Aber auf der anderen Seite fehlte ihnen sozusagen als das Missing Link noch die Akzeptanz in der Masse. Und die haben sie jetzt. Jetzt hat Musk Medien, in denen er selber eben wirken kann. Er ist nicht mehr nur ein Clown im Weißen Haus, sondern er ist ein Clown im Netz.
Mit dem gerade vom Zaun gebrochenen Handelskrieg erlebt die Welt eine Art planetares Reallaborexperiment. Die falschen Versprechen des Trumpschen Populismus, man müsse nur die Grenzen schließen, um den Wohlstand nach Amerika zurückzuholen, werden auf ihren Wirklichkeitsgehalt getestet. Und so stellt sich schon ganz früh in seiner Präsidentschaft die Frage, was geschieht, wenn die hochgespannten Heilserwartungen der Trump-Anhänger enttäuscht werden?
Dann braucht er einen dritten Weltkrieg, denn das fängt man nicht mehr ein. Also dieses Maß an Enttäuschung kann Bürgerkrieg zunächst mal in den USA erzeugen, aber im Grunde genommen auch als Matrix überall dort, wo diese scharnierförmige Verbindung von Rechtspopulismus und Rechtsextremismus genauso funktioniert, dass sie eben Ableitungen und Scheinlösungen verspricht, aber die eigentlichen Probleme, auf die die Wählerschaft anspringt und vermittels derer sie sich triggern lässt, eben nicht verschwinden. Da wird irgendwann etwas knallen und passieren. In welchem Ausmaß, kann ich mir schwerlich vorstellen. Gut, wir haben, das ist ja irgendwo schon wichtig, wir haben in den USA ja die Präzedenz einer bürgerkriegsartigen Entwicklung schon einmal gehabt. Auch damals prallten eben ja Lebensstilmodelle aufeinander, die dann eben ausgefochten wurden. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich das so wiederholt, ist jetzt gering, aber wir reden über das am besten bewaffnete Land des Globus. Also an Waffen mangelt es nicht. Jetzt kommt es darauf an, was in den Köpfen der Menschen passiert. Sorgen mache ich mir um die Volatilität des Regierungsstils, weil ich mir anders als beim unmittelbaren zweiten Amtsantritt von Trump im Januar mittlerweile nicht mehr ganz sicher bin, ob dieser Präsident wirklich alles versteht, was er auslöst und bewirken kann, bis hin zu einem dritten Weltkrieg. Da bin ich mir nicht mehr sicher. Ich glaube, dass hier, mal ganz abgesehen von den Checks and Balances, ganz banale Formen der Einhegung durch einen Beraterstab fehlen, dass bestimmte Formen von Besprechungen nur im Situation Room stattfinden und nicht in Chats. Und ob ein Präsident einer Administration, die so weit weg ist von allen üblichen Traditionen, auch der Wahrnehmung der internationalen Szenerie und der Gefahren, die dadurch drohen, dass man auf eine bestimmte Weise agiert, dass man wie einem schlechten Monopoly glaubt, man könne jetzt den Hochimperialismus um 1900 reinszenieren in einer Art Reenactment, gebe ich dir die Ukraine und gebe ich dir Europa, kriege ich Kanada und Grönland. Das kann viel schneller zu Situationen knapp unterhalb eines dritten Weltkriegs führen, wenn auf der anderen Seite Leute wie Putin und Xi agieren.
Stefan Fuchs, Karlsruher Institut für Technologie.